herzlich willkommen bei Das. Heute mit Hinnerk Baumgarten.
Ihnen zu Hause einen schönen guten Abend, schönen Donnerstagabend. Ganz herzlich willkommen zu Das. Wir sind wie immer live aus Norddeutschland. Wahrscheinlich kennen Sie alle Moby Dick. Wahrscheinlich sind Sie auch fasziniert von diesen Riesen der Meere. Pottwale haben etwas Geheimnisvolles. Pottwale sieht man auch in Dokumentationen eher selten. Unsere Gäste sind Biologen und Naturfilmer, sind seit der Uni ein Paar. Sie tauchen ohne Sauerstoffflasche und haben heute ganz wahnsinnig tolle Aufnahmen von Pottwalen mitgebracht. Martina Andres und Manuel Specher, ganz herzlich willkommen auf dem roten Sofa.
Ja, vielen Dank, dass Sie hier sein dürfen.
Ja, hinter euch sieht man schon einen Pottwal auf diesem großen Monitor, den wir extra im Studio aufgebaut haben. Bevor es zu diesen Bildern kam, die letzte Nacht, bevor ihr getaucht seid mit den Pottwalen, wie habt ihr da geschlafen?
Nicht gut.
Wenig.
Ja, erzähl.
Wir haben uns, seit wir wussten, dass die Pottwale in die Dokumentation kommen, haben wir uns auf den Dreh gefreut, weil wir waren noch nie mit so großen Tieren im Wasser. Wale ohnehin, mega cooles Thema. Und da ist man aufgeregt. Und es war aber mehr so eine positive Freude. Also es war jetzt nicht, oh, okay, das könnte irgendwie gefährlich oder oh Gott, oh Gott, oh Gott, sondern es war wirklich einfach halt eine Freude, diese freudige Erwartung, aber halt auch nicht wissen, klappt es, finden wir die Tiere. Und aber ja, war auf jeden Fall eine schlaflose Nacht.
Naja, also wenn da denn so ein Pottwal so aus dem Meer rauskommt, der hat ja auch eine gewisse Größe und daneben taucht man denn ins Wasser oder steigt ins Wasser hinein. Ich kann mir vorstellen, man hat schon eine leichte Befürchtung, oder?
Ja, also... Es war tatsächlich so, wie Martina sagt, das größte Tier, mit dem das wir im Wasser waren. Man weiß vorher nie, wie man wirklich darauf reagiert. Mhm. Aber da wir auch wussten, dass die Pottwale an sich eigentlich kein Menschen nichts tun, war die Angst, sage ich mal, hielt sich in Grenzen. Es war dann mehr so ein bisschen der Lebensraum, weil man halt wirklich hunderte Meter unter einem und in alle Richtungen halt nur Blauwasser hat. Und ich glaube, das war im Endeffekt fast so ein bisschen freakier, als dass die Pottwale selber, also Pottwale wirklich fast nur Vorfreude im Endeffekt.
Also Blauwasser bedeutet, das heißt, unter einem sind denn tausende von Metern tiefes Wasser, da ist nichts. Und kann alles sein im Grunde, aber ist auch
nichts. Das ist dann der Gedanke, der kommt.
Ja, da muss man gucken, dass das Kopfkino da nicht losgeht. Und es war dann während dem Drehen mit den Tieren, das war nie ein Gedanke, also wirklich gar nicht, dass man dann konzentriert, aber dann, wenn man dann wartet, bis das Boot einem aufliest wieder und man guckt dann mal so unten sich so ein bisschen rum und rechts und links und man hat nur Wasser und man sieht nichts, ja, dann war man dann froh, wenn das Boot da war.
Dann sieht man überall auf einmal irgendwelche Schatten.
Ja,
natürlich. Und so ein Pottwal ist ja nun auch eigentlich ein Raubtier. Also das ist ja kein fröhlicher Planktonfresser oder der gründelt und sucht sich irgendwelche Algen raus, die er essen möchte. Da isst ja auch Tintenfische. Und ich meine, da muss man da Respekt haben oder ist er für Menschen tatsächlich wirklich ungefährlich?
Respekt ist immer gut. Mhm. Das ist super wichtig, weil es ist ein großes Tier. Und ja, die Zähne sind so groß. Also sind große Zähne und große Tiere. Und man muss halt... Immer wenn man mit großen Tieren, also grundsätzlich mit Tieren interagiert, muss man sehr auf die Körpersprache achten und auch langsam und einfach gucken, wie das Tier auch darauf reagiert. Einfach weil eben, also nur schon die schiere Masse kann halt für uns, wir sind ziemlich gebrechlich und klein. Also es ist halt, ja genau, also das ist halt das. Aber ansonsten, dass da jetzt irgendwie eine Absicht ist, von wegen, ich will jetzt da mal reinbeißen, so, also da gar nicht, also gar nicht.
Ich freue mich sehr, dass ihr unsere Gäste seid. Ich freue mich sehr, dass ihr so tolle Aufnahmen, faszinierende Aufnahmen mitgebracht habt von euren Tauchgängen mit den Pottwalen. Und wir werden das nachher auch noch mal besprechen, wie man sich einem Pottwal nähert, falls man mal in die Verlegenheit kommen sollte. Weil das Auge befindet sich ja so an den Seiten. Ne? Das ist ja nun auch schon ganz wichtig zu machen. Ja, Manuel Specher heute Abend bei uns und Martina Andres. Wir tauchen gemeinsam ab mit den Pottwalen. Danke für die Aufnahmen, die ihr uns mitgebracht habt aus eurer Dokumentation. Und einen ersten Eindruck bekommen Sie jetzt von Gitta Olsen von Gehr.
Wenn diese beiden unterwegs sind, gibt es ordentlich was zu entdecken. Die Tierfilmer reisen an die entlegensten Orte, um ihre Begeisterung für die Erde und ihre Bewohner zu teilen.
Ja, das war... gerade wirklich eines der tollsten Erlebnisse.
Die beiden Freitaucher sind besonders unter Wasser in ihrem Element. Mit nur einem Atemzug tauchen sie ab zu ganz kleinen und ganz großen Tieren.
Auf geht's, Leute!
Jetzt haben sie wahre Giganten gefilmt. Pottwale. Und ihnen sind unglaubliche Bilder gelungen. Denn die begeisterten Biologen sind auch hervorragende Filmemacher.
Heute war der Tag der Tage.
Ich kann mir kaum vorstellen, dass es noch besser wird.
Jetzt aufgetaucht. Tierfilmer und Freitaucher. Martina Andres und Manuel Specher.
Ich weiß gar nicht, wie ich das sagen soll. Ich kann nicht tauchen. Ich hätte wahrscheinlich auch irgendwie doch viel zu großen Respekt und ein bisschen Angst, muss ich sagen. Aber ich beneide euch trotzdem. Es ist so großartig, wie ihr das gemacht habt, mit Pottwalen zu tauchen. Ich bin begeistert, jetzt schon.
Also,
lass uns doch mal ein paar Facts über diese wunderbaren Tiere zusammentragen. Also erstens, keine Fische, muss man ab und zu noch mal sagen, sondern
stimmt, ja.
Säugetiere.
Ja.
Wie lange können die Luft anhalten?
Also ich glaube, der Rekord, oder das ist so bei 90 Minuten. Die meisten Tauchgänge sind dann irgendwo zwischen 30 bis 60 so.
30 bis 60 Minuten.
Minuten.
Und
genau.
die gehen auf und dann hat man ja immer so Fontänen, ne? Also dann pusten sie erstmal alles aus.
Ja, genau, aber das ist Luft. Also das ist tatsächlich Luft. Das ist, wenn man denkt immer, das sei irgendwie Wasser oder so, aber das ist tatsächlich einfach Luft und das quasi das Wasser, was man sieht, das ist kondensierte Atemluft, nichts anderes. Genau.
Und dann holen sie wieder Luft?
Holen sie Luft, gehen wieder runter und sie sind nicht mal die Rekordhalter im Luftanhalten oder im Tieftauchen. Sie stehen beim Tieftauchen nur auf Platz 3.
Genau, so. Die schaffen läppische 2300, 400 Meter.
Ja.
So.
Also. Aber es gibt noch welche, die können ein bisschen tiefer tauchen.
2000 Meter, über 2000 ja. Meter Pottwale.
Ja.
Und um mal die Größe ein bisschen zu zeigen. Also Pottwale können wie groß werden?
Ich glaube, man sagt so, die Männchen so um die 18 Meter. Das ist das, was es früher waren. Sie vermutlich mal größer. Aber so 18 Meter ist ein guter Wert für einen.
Genau. Aber die Weibchen sind ein Stück kleiner. Die sind so bei 12, 13 Meter. Ja. Also man sieht da wirklich einen schönen.
Also da kann man dann auch gut unterscheiden.
Man kann gut unterscheiden. Ja. Genau.
Und damit Sie zu Hause mal so eine kleine Vorstellung davon haben, wie groß 18 Meter denn im Wasser sich so anfühlen können, haben wir mal. Manuel, könntest du mal festhalten?
Ja,
so, ich ziehe meine Hose runter. Ich gehe mal ein Stück rüber. So. Und wir wollen mal die 18 Meter komplett in der Länge ausfahren. Es ist immer noch nicht fertig.
Du hast noch ein bisschen, ja.
Es ist noch ein bisschen. Es ist immer noch
ein bisschen. Es nähert sich noch ein bisschen.
Es ist immer noch.
Jetzt haben wir es.
Das sind 18 Meter. Das hier sind 8. Können Sie mich noch hören? 18 Meter. Um Gottes Willen. Das ist ja. Wie fühlt sich das an, neben 18 Metern zu schwimmen, zu tauchen?
Crazy. Also,
und beschreiblich eigentlich. Also es ist so von der Dimension her ein Linienbus, wenn man dann neben so einem Männchen steht. Also es ist echt einfach nur, es ist nicht beängstigend, aber es ist so, man
ehrfürchtig.
Ehrfürchtig, das Wort, das genau. Also, und auch so ein bisschen demütig, also demütigend in Form von, eben man weiß wieder, wie klein man eigentlich ist.
Früher wurden ja Pottwale ganz extrem bejagt. Ja.
Genau.
Ist das heute um den Zustand der Bestände, wie steht es darum?
Sie stehen unter Schutz.
Mhm. Genau, aber sie haben sich wieder seit dem Bann der Waljagd wieder erholen können.
Ja.
So wie eigentlich fast alle Wale, würde ich sagen.
Genau.
Und genau, von dem her geht es ihnen eigentlich wieder besser, als es ihnen schon mal ging.
Wovon ernähren sich Pottwale? Ich habe was von Tintenfischen immer so im Kopf.
Mhm. Das stimmt auch. Also hauptsächlich Tintenfische. Ich glaube, zum Teil auch andere größere Fischarten können auch dabei sein, aber halt eben sehr tief. Also es ist auch ein bisschen schwierig zu wissen, was sie fressen. Man weiß das eigentlich nur aus den, wenn man Mageninhalte untersucht, was sie genau alles fressen. Und genau, und die Tintenfische sieht man eigentlich auch ganz schön deutlich an den Narben von den Saugnäpfen, die sie dann immer wieder haben.
Ja,
das ist
total
faszinierend. Also man sieht dann wirklich so kleine Ringe quasi um die, um den Kopf rum. Und das ist einfach vom, wenn sie die Tintenfische.
Weil die gehen ja.
Der Kampf dann natürlich.
Genau, genau.
Saugt sich dann natürlich fest, der Tintenfisch.
Genau, weil die gehen ja so. Ich glaube, das Berühmteste ist dieser Riesenkalmar, auf den sie gehen. Also es ist nicht nur der Tintenfisch, so, den wir so im Riff sehen, dieser kleine, sondern das sind wirklich riesige Dinger. Und wurde logischerweise noch nie beobachtet oder gefilmt, weil dunkel und sehr tief. Aber das muss da, glaube ich, schon heftig zur Sache gehen, wenn dann so ein Pottwal gegen so einen Riesenkalmar kämpft.
Ja, es gibt so in vielen Sagen und Wassermärchen gibt es so viele Kampfszenen, die da aufgemalt wurden oder beschrieben wurden. Ne? Das hat jeder in der Kindheit vielleicht schon mal gelesen, tatsächlich.
Genau.
Und was ja auch immer interessant ist, ist das Auge des Pottwals. Die befinden sich ja nicht vorne an diesem großen, wie ist ja wie so ein Bug von so einem großen Schiff, sondern an den Seiten. Kann der denn eigentlich nach vorne gucken oder guckt er nur zur Seite weg?
Der sieht nur wirklich zur Seite. Also der hat dann wirklich vorne bei der Schnauze so einen toten Winkel. Da sieht er nichts. Und was sie aber machen, durch ihre Klicks, durch ihre Echolokation können sie dann, die Echoordnung, können sie dann auch quasi Dinge vor sich erkennen und dann wissen, was sie vor sich haben. Und das haben wir auch gemerkt, als wir mit denen getaucht sind. Man wird dann wie ausgeklickt quasi, wenn man vor denen ist.
Das ist ganz interessant. Wir hören uns das mal eben an, diese Klicks, wie sich das unter Wasser so anhört, dieses Klicken, diese Kommunikation der Pottwale.
Genau. Das sind einerseits Kommunikationsklicks, die reden miteinander. Und andererseits halt auch, wie Martina sagt, diese Echolokation, um zu checken, was ist hier gerade vor mir.
Ja.
Und was man hier auch hört, dieses Metallische, das was so klingt.
Es gibt was Unterschiedliches in meinem.
Genau.
Es gibt einmal dieses. Und dieses richtige Klicken, wie mit so einem Klickgerät, wie man auch bei Hunden so in der Hundeschule möglicherweise hat.
Das sind die Männchen.
Ja.
Das ist geschlechtsspezifisch.
Genau.
Und der Klick, was bedeutet das für den Pottwal? Ist das so eine Frequenz, die er aussendet? Oder was passiert da?
Sehr verschieden. Also wie gesagt, sie brauchen sie zur Echolokation. Dann ist es wirklich ein Aussenden. Dann kommt der Druck irgendwann wieder zurück. Und sie, wie eine Fledermaus, da kennt man es, glaube ich, am besten, kann sich dann so ein mentales Bild machen, was ist hier vor mir, was ist weit weg. Oder es sind halt Kommunikationsklicks. Also die reden miteinander über was würden wir gerne wissen, aber sie kommunizieren miteinander, genau.
Und wir hatten auch ein Hydrofon also auf dem Boot. Und ein Hydrofon ist nichts anderes als ein Unterwassermikrofon. Und so konnten wir auch immer sagen, ob die Pottwale am Jagen waren oder ob sie an der Oberfläche waren, am Sozialisieren. Weil das klingt dann unterschiedlich. Und wenn sie am Tauchen waren, am Jagen waren, dann wussten wir, die sind beschäftigt, die sind jetzt nicht irgendwo, wo man
also
sie
jagen
kriegen kann.
Ist die Unterhaltung wahrscheinlich es ist etwas dann, stärker
sie,
ausgeprägt.
Ich glaube, sie reden dann nicht wirklich miteinander, sondern sind dann quasi auf Beutesuche aus.
Genau, also mit dieser Echolokation.
Genau, aber wenn sie dann an der Oberfläche sind und zusammenkommen, dann ist das auch ganz schnell, die Klicks, und durcheinander sind dann
so
mehrere.
So richtig aufgeregt schon fast, klingt es dann.
Und ich meine, man spürt das, du hast das auch erzählt, man spürt das richtig unter Wasser, diese Frequenz, die vibriert in dem Körper, in dem eigenen Körper.
Das haben wir gewusst, wir haben das gelesen, dass das viele Leute schon hatten oder einige Leute, dass sie diese Erfahrung gemacht haben. Wir konnten uns das aber selber nicht so wirklich vorstellen.
Ist auch schwer, irgendwie das vorzustellen.
Und dann war das dann tatsächlich bei den Bullen so, dass man das dann im Innern dann wirklich spürt und es fühlt sich ganz eigenartig an.
Das ist so vom Gefühl her, wenn man vielleicht in der Disco zu nah am Bass gestanden ist und dein ganzer Körper, also du spürst die Vibration in der Lunge, in deinen Knochen und das ist ein ultra komisches Gefühl.
Aber es war total cool.
Wir müssen das kurz erzählen. Ihr wart eigentlich auf Mauritius und La Réunion, und zwar für eine andere Dokumentation. Wilde Trauminsel.
Genau.
So. Und das war gar nicht geplant, dass ihr mit den Pottwalen da tauchen würdet. Wie ist es denn dazu gekommen, dass ihr sagt, Mensch, da sind wir jetzt vor Ort, da drehen wir auch eine neue Dokumentation noch?
Eigentlich war die Doku zuerst. Also wir hatten, es war der Plan, eine dreiteilige Serie über Trauminseln im Indischen Ozean zu drehen. Also wir waren auch auf den Seychellen und den Malediven unterwegs.
Kommt übrigens im März, das kann ich schon mal sagen.
Okay. Genau, ich glaube, 17. März ist dann der...
Genau. Und wenn man dann, also man fängt dann an, die Dokus zu planen, man recherchiert und dann guckt mal, was da für Tiere, was für Geschichten da vorkommen können. Und da sind wir tatsächlich schon auf die Pottwale gestoßen, dass die da vor Mauritius leben. Also das hat sich dann schon so ein bisschen in der Planung, Recherche rauskristallisiert, dass wir das machen wollen. Und es ist aber auch so, nicht jeder Dreh oder jede Geschichte wird dann umgesetzt. Manchmal geht es nicht, manchmal kommen neue Geschichten dazu. Mhm. Aber eben, wir haben uns schon von Anfang an auf die Tiere gefreut.
Genau. Und dann hieß es dann eigentlich so immer so, hey, können wir euch nicht begleiten, um so euch zu zeigen, dieses Abenteuer, wie ihr vor Ort arbeitet etc.
Also eine Art Making-of-Dokumentation.
Genau.
Also wie entsteht so eine Dokumentation?
Genau. Und da dachten wir halt so, hey, voll cool. Das war jetzt auch das erste Mal, wo wir mal vor der Kamera waren, nicht hinter der Kamera. Genau. Und was wir für uns gemerkt haben, ist, also nebst dem, dass wir ein super Team hatten, das echt Spaß gemacht hat, es war so, es gab uns die Möglichkeit, noch mal viel mehr und anders über die Pottwale zu reden, als es in diesem kurzen Moment, die dann in der sag ich mal, normalen Doku drin sind.
Ja.
Wir konnten ganz andere Fakten noch mit reinbringen, viel mehr erzählen, weil sonst bist du ja immer limitiert. Du kannst ja dann nicht in einem Film über Mauritius eine halbe Stunde über Pottwale reden.
Nee, natürlich.
Und das gab uns halt die Möglichkeit, noch mal ganz anders da einzusteigen. Schauen und das hat echt Spaß gemacht.
Schauen wir doch mal kurz rein. Wir haben ja einen längeren Ausschnitt, muss ich sagen. Also Abtauchen mit Giganten heißt diese Dokumentation. Pottwale hautnah. Eine Dokumentation in der ARD-Mediathek zu finden. Wir haben mal einen längeren Ausschnitt, 18 Meter langen Ausschnitt für Sie vorbereitet.
Wir sind super aufgeregt. Jetzt geht's endlich los. Wir fliegen nach Mauritius, um Pottwale zu filmen, tauchen ab ohne Flasche, nur mit einem Atemzug zu diesen Giganten der Meere. Wir fliegen von Hamburg im Norden ungefähr 9000 Kilometer in den Süden nach Mauritius, eine der Trauminseln im Indischen Ozean. Wir sind vor Ort mit unserem Team verabredet, mit Skipper Thierry und Wahlscout Bart. Und mit den beiden werden wir die nächsten Tage zusammen auf dem Meer verbringen.
Ich bereite mich vor für das Tauchen ohne Flasche.
Im Gegensatz zu mir scheint Martina deutlich konzentrierter zu sein.
Auf geht's, Leute!
Und da ist er endlich, unser erster Pottwal.
Ihr könnt los, nur fasst den Wal nicht an. Ihr seid Biologen, ihr wisst Bescheid. Oh Mann, ich bin so neidisch. Die Bedingungen sind perfekt. Besser geht's nicht.
Die kamen so nah, haben uns angeschaut, ausgecheckt, sich auf die Seite gedreht.
Ich habe echt keine Worte dafür. Das war gerade wirklich eines der tollsten Erlebnisse. Also es ist wirklich unbeschreiblich, wenn so ein großes Tier so nahe kommt. Und ich hatte wirklich den Fall, der schwamm 2-3 Meter an mir vorbei, hat mich angeguckt. Und ich glaube, den Moment werde ich nie vergessen.
Das Wetter ist ein Traum. Und ja, wir hoffen jetzt wieder auf Pottwale. Und sind schon sehr gespannt. Vielleicht kriegen wir sogar das Schlafen.
Und dann ist er endlich da, der Moment, auf den wir so lange gewartet haben.
Heute war der Tag der Tage. Uns das Privileg geben, vor unseren Augen einzuschlafen und zu dösen, während wir da sind. Und das sind so Momente, von denen zehrst du den Rest deines Lebens.
Ich kann mir kaum vorstellen, dass es noch besser wird.
Bye-bye, Wills.
Es war so unglaublich. Was für ein Abenteuer.
Ja, und möglicherweise haben Sie festgestellt, Menschen des Kindes, die tauchen irgendwie anders. Ich sehe da gar keine Sauerstoffflasche. Die tauchen ja ohne Sauerstoff. Das ist das sogenannte Apnoe-Tauchen, Apnoe-Tauchen. Das heißt also, ihr holt einmal Luft und haltet dann sozusagen die Luft an, kann man im Grunde sagen.
Ne? Genau.
Genau das.
Also,
genau das.
Jetzt, wie lange haltet ihr denn die Luft an? Das muss man ja schon mal sagen. Das ist ja
nicht ganz so lange wie die Pottwale.
Ja, ja, das kann man sagen.
Es kommt mega drauf an, wie viel du dich im Wasser bewegst. Ich glaube, als wir damit trainiert haben, wo man einfach nur an der Wasseroberfläche rumdümpelt und die Luft anhält, waren wir, glaube ich, so bei fünf Minuten irgendwo in dem Dreh. War da natürlich deutlich kürzer. Ich glaube, da waren es vielleicht eine Minute maximal.
Weil wir hatten auch etwas Zentrales beim Freitauchen, ist die Entspannung. Ja. Das ist extrem wichtig, weil das macht so viel aus. Also es hat sehr viel mit Meditation zu tun und eben diese Entspannung und nicht ans Atmen zu denken quasi.
Da möchte ich ganz kurz sagen, wie funktioniert das? Du musst ja diesen Atemreflex, ich möchte wieder atmen, den musst du irgendwie ja unterdrücken können.
Genau, dazu muss man sagen, wenn man diesen Atem, dieses unangenehme Gefühl spürt. Ja, genau. Ja. Das bedeutet nicht, dass man keinen Sauerstoff mehr hat, weil wäre das der Fall, wäre man ziemlich schnell ohnmächtig. Das bedeutet, dass man zu viel CO2 hat und das ist so eben dieser Reflex, wo dann der Körper sagt, hey, hol mal wieder Luft. Aber das bedeutet nicht, dass man keinen Sauerstoff mehr hat. Also normalerweise kann man sich da dann durchpushen. Und je entspannter das man ist und je mehr man sich auch das Gefühl gewohnt ist, desto besser kann man das quasi so ein bisschen, kann man das wirklich rauszögern. Und auch wenn es kommt, kann man das wie so ein bisschen abschwächen.
Genau, es kommt auch.
Wir können noch mal ein paar Bilder zeigen dazu, wie ihr sozusagen frei taucht unter Wasser. Erzähl euch weiter, Mann.
Genau, also was Martina meint, ist, der Körper kann keinen Sauerstoff messen, sondern nur das CO2. Genau. Und diese CO2-Toleranz, also wann dieser Atemreflex kommt, das kann man auch durch Training, wird das immer weiter nach hinten geschoben im Endeffekt.
Und das Coole ist, das kann man auf dem Sofa trainieren. Also man muss nicht mal ins Wasser, das kann man auch zu Hause super machen. Das ist noch schön am Freitauchen, das ist so ein Sport, den kann man easy überall machen. Und da gibt es Atemübungen, eben Meditationsübungen. Und das kann man wirklich richtig gut trainieren.
Diese ruhigen Bewegungen auch. Aber es sind natürlich da im offenen Meer, im Blauwasser und neben diesen Giganten, da ist der Körper natürlich viel mehr in der Bewegung, als wenn ich jetzt einfach nur ganz ruhig irgendwo vielleicht schwebe. Ja,
genau, absolut. Also wir hatten Wellen, wir hatten Strömungen. Man hat den Druck, man braucht die Aufnahmen natürlich. Man muss immer damit rechnen, dass die Tiere wieder weg sind. Das heißt, man hat so auch so ein bisschen den Druck und den Stress. Und das hilft halt alles nicht, um wirklich super toll entspannt die Luft anzuhauen.
Und Tiefe. Wie tief seid ihr denn oder wie tief könnt ihr denn überhaupt tauchen?
Also ich glaube, der Rekord bei uns liegt jetzt, glaube ich, so bei 40, 47 Meter, als wir den Freitauch-Instructor gemacht haben. Aber das war
am Seil.
Entspannen und dann am Seil runter und
das
wieder
war
hoch.
Das war wirklich mit Vorbereitung und Unterkunft.
Genau, also
wirklich
kontrolliert. Also das hätte man unter den Bedingungen nicht geschafft. Also da waren es, glaube ich, bei den schlafenden Pottwalen so 18, 19 Meter. Und das war dann da aber auch schon jetzt mit den Konditionen für uns so ein bisschen die Grenze.
Wie ist das für den Wal? Natürlich könnt ihr jetzt den Wal nicht genau beurteilen, aber ist das für den Wal angenehmer, wenn sich Taucher nähern, die keine Sauerstoffblasen ausstoßen aus der Maske durch die Flasche?
Wahrscheinlich schon. Also man macht keine Geräusche. Man ist eigentlich wie ein anderes Säugetier im Wasser und verhält sich halt dementsprechend. Und ich denke, da ist man viel weniger eine Störung, als eben wenn man diese lauten Blasen macht.
Ja, möglicherweise gelingen einem dadurch dann natürlich auch besondere Annäherungen.
Also, genau.
Interessanterweise habt ihr während dieser Tauchgänge auch ein, wie nennt man das, Whale-Watching-Ausflug angetroffen. Also ihr wart im Wasser. Wir können mal die Bilder zeigen und ihr beschreibt mal bitte, was da passiert ist. Also ihr seid unterwegs.
Leuten, die alle Vollgas auf die Wale zu gedonnert kamen. Wo du denkst, Mann, Leute, was soll jetzt der Scheiß?
Hey, nicht anfassen. Bitte fass den Wal nicht an.
Ja, vielleicht kann man das mal, das ist jetzt abrupt zu Ende gegangen, aber das war natürlich eine schwierige Situation auch. Ihr taucht mit den Walen gerade, Freiwasser tauchen und was passiert dann? Plötzlich so ein Boot nähert sich und alle springen rein?
Ja, also im Endeffekt ist genau das passiert. Wir waren im Wasser mit den Pottwalen, die waren entspannt am Sozialisieren miteinander. Und dann ist ein zweites Boot dazu gekommen und hat halt, das muss man auch sagen, das ist halt so ein bisschen doppelt, dreifach unnötig, die Leute auf der anderen Seite der Pottwale ins Wasser gelassen, dass wir sie noch schön eingekesselt haben dann im Endeffekt auch. Und da hat man halt einfach gemerkt, dass die Pottwale dann die Stimmung gekippt ist, auch weil, das haben wir dann später erst mitbekommen vom Boot aus, dass einer der Touristen anscheinend halt den Wal angefasst hat. Und das mögen die halt gar nicht. Und hast wirklich gemerkt, komplett Stimmung gekippt. Und, ja.
Also es gibt auch da, es gibt einfach gewisse, das haben wir auch, also wir wurden auch gebrieft. Also es gibt wirklich auch, wir achten uns auf eine Annäherung, die halt möglichst keine Störung ist. Was bedeutet, wir nähern uns den Tieren langsam, ohne rumzuplatschen. Also wir machen keine schnellen Bewegungen. Wir halten immer wieder ein und gucken, wie die Tiere auf uns reagieren. Und eben anfassen ist einfach absolut gar nicht. Weil das merkt man aber auch. Sie kommen von sich aus, wenn man sich ruhig verhält. Die Tiere kommen auch näher, die sind neugierig. Ja. Die wollen gucken, was wir sind. Aber so diese letzten, also wenn man jetzt da die Hand ausstrecken würde, das spürt man auch. Das ist ein No-Go. Das würden die Tiere nicht akzeptieren. Und das muss man, egal mit
also
welchem
so ein
Wildtier.
Anfassen ist so eine Irritation im Grunde des Habitates fast auch schon, kann man sagen.
Man verletzt diesen persönlichen Raum des Tieres. Wir haben es ja auch nicht gerne, wenn uns jemand einfach ungefragt anfasst. Und das gilt für die Tiere genauso. Ja. Und das ist einfach eine Regel, die muss einfach, egal mit welchem Tier man mit interagiert, das einfach anfassen ist halt einfach nicht. Ja.
Gerade auch unter Wasser muss man auch sagen, viele Tiere kann es auch gefährlich werden, nicht mehr nur per se für uns, weil das Tier jetzt giftig ist oder sowas, sondern auch zum Beispiel Fische oder so haben so diese Schleimschicht als Schutz. Und wenn ich es da jetzt einfach rantatsche, dann kann ich die halt je nachdem zerstören. Diese Schleimschicht kann Krankheiten übertragen von mir auf das Tier, vom Tier auf mich.
ist ja auch immer wieder ein Thema von Tauchern, die Korallen anfassen. Also das ist halt einfach wirklich nicht okay.
Man hört auch oft von Walhaien, dass die nicht angefasst werden dürfen. Genau. Und manche machen es denn doch. Also es bringt die ganze Natur denn in dem Fall natürlich einfach durcheinander. Ja. Es gibt eine erstaunliche Methode gegen Seekrankheit. Und da muss ich kurz euch fragen, seid ihr davon irgendwie betroffen von der Seekrankheit? Ihr müsstet ja auch viel fahren. Ne? Also ich hab mir das auch angeguckt bei euch bei Instagram. Also da gibt es ja Videos, wie ihr so mit dem Boot rausfahrt. Das ist schon heftig, muss ich sagen.
Jein. Solange das Boot fährt, bin ich okay. Ja. Wenn das Boot steht und ich gucke dann zum Beispiel aufs Handy und es schwankt so ein bisschen, dann... Ja, dann.
Also ich beneide euren Kameramann, der dabei war.
Also der müsste jetzt eigentlich hier sitzen, um die Fragen zu beantworten.
Der ist der wahre Held.
Weil der hat all die Aufnahmen, die man gesehen hat, hier eigentlich durch die Kamera durchgemacht und das bei dem Wellengang. Und wir haben ihn oft gefragt, also, wie stehst du noch?
Also das hat uns komplett...
Heads off zu Till. Also ja. Das war
das ist ein ganz, ganz interessanter Punkt, nämlich dieses einmal gucken und dann unten doch was anderes spüren. Oben ist es ruhig. Wenn Sie es jetzt sehen werden, werden Sie einen Aha-Effekt haben. Julia Lunau.
Das wilde, unbezwingbare Meer. Es begleitet Thomas Bickert sein ganzes Leben. In Norwegen als Leuchtturmwärter, mitten in nirgendwo.
Ich habe das wirklich geliebt, wenn das so richtig rau wurde und mir der Wind so um die Nase weht.
Und in Hamburg. Hier gibt der Psychologe sein gesammeltes Wissen weiter in Trainings gegen Seekrankheit.
Es fasziniert mich eben, weil es eben eine Anpassungsstörung von Menschen ist, die mit dem Meer einfach noch nicht so verbunden sind, wie sie das können.
Ein Samstagnachmittag in Hamburg. Bei der Fortbildung von Thomas Bickert geht's dynamisch zu. Auf Balancebrettern wird die Situation auf einem Schiff nachgestellt.
Der eigentliche Auslöser hat immer damit zu tun, dass die Wahrnehmung über die Augen andere Informationen liefern als die anderen Gleichgewichtssysteme. Wenn ich unter Deck gehe in einem bewegten Schiff, dann meldet mein Auge, dass alles gerade ist und mein Gleichgewichtsorgan meldet, dass alles in Bewegung ist. Und die streiten sich.
Dieses Streiten kann dazu führen, dass unser Nervensystem die Situation als lebensbedrohlich interpretiert und komplett runterfährt. Der sogenannte Shutdown.
Atmung. So, das machen wir ein bisschen Seegang. Ist einmal eben die Mitte verloren, aber jetzt ist es gut, ne? Oder? Erzähl mal.
Ja, ist ein bisschen schummrig.
Was kann man in dieser scheinbar ausweglosen Situation tun? Antworten darauf findet Thomas Bickert draußen, auf dem Meer. Nach der Schule macht er eine Ausbildung zum Seemann, studiert Psychologie. Mit 30 erfüllt er sich einen Lebenstraum. Und pachtet einen Leuchtturm an der Westküste Norwegens, der für 30 Jahre sein Zuhause wird.
Der Leuchtturm liegt auf einer Insel, die aber mit einer Brücke verbunden ist. Das nächste Dorf, was auch Kråkenes heißt, so wie der Leuchtturm, ist 1,5 Kilometer oder 1,3 Kilometer entfernt. Da haben damals 20 Leute gewohnt. Ich habe mich in dieser Zeit überhaupt niemals einsam gefühlt. Ich war aber viel allein.
Die Lebensbedingungen, vor allem im Winter, sind hart. Wochenlang Stürme und tiefe Dunkelheit.
Dieses Verbundensein mit dieser Umgebung ist die Kraft, die im Meer liegt. Also diese unbändige Energie, die so irrsinnig stark ist. Und das zeigt mir meine eigene Kleinheit. Ich finde die schön.
Das Meer nicht beherrschen, sondern sich ihm hingeben, seiner Bewegung anpassen. Das vermittelt der 61-Jährige heute in seinen Trainings.
Und dann kann ich über bestimmte Entspannungs- und Atmungstechniken meine Mitte finden und halten und kann lernen, in meinem Zentrum zu bleiben, obwohl die Optik so durcheinander gebracht wird.
Die Wahrnehmung wird so trainiert, dass sie nicht mehr auf die Augen, sondern auf die Schwerkraft als Referenz zurückgreift.
Magst du noch mal mit Augen zuprobieren? Ausgezeichnet. Ganz gut.
Ein Balanceakt zwischen Körper und Geist. Und letztendlich auch zwischen dem Menschen und dem Meer.
Wahrnehmung auf die Schwerkraft lenken, das werde ich mir unbedingt merken. Manuel, du hattest noch was anderes, was du schon mal gesehen hast. Es gibt so bestimmte Brillen.
Ich habe es nur mal gesehen im Internet, dass es Brillen sind, die dann unten im Rand und glaube ich auf der Seite, die sind so U-förmig und die haben da Wasser drin. Das heißt, dass die Bewegung dann optisch irgendwie trotzdem mitgeht. Ob die funktionieren, kann ich nicht sagen.
Müsste man mal testen. Genau,
ich habe es immer gesehen.
Mal testen, ne?
Nächstes Mal mitnehmen.
Ja, das ist ja dieser Effekt, wenn du zum Beispiel auf dem Kreuzfahrtschiff bist, der Horizont ist immer gerade,
genau.
Der Eindruck ist immer gerade, aber das Schiff, das geht ja dann doch so leicht durch die Wellen und vielleicht so eine Brille dann gar nicht so verkehrt. Der neueste Renner auf
sieht vielleicht doof aus, aber wenn es hilft.
Wie habt ihr es geschafft, schlafende Pottwale zu filmen?
Es hat viel Geduld gebraucht, das kann man sagen. Also es war nicht von Tag 1 an der Fall.
Ja.
Tag 8 war das. Und wenn die halt wir finden ja meistens Pottwale durch den Blas oder wenn sie halt eben oben an der Oberfläche sind. Und wenn sie schlafen, sieht man sie ja nicht. Also das war wirklich so richtig super gelaufen, dass die vor uns eingeschlafen sind. Also wir waren schon im Wasser. Mhm. Und haben dann runtergeguckt und die haben dann angefangen zu schlafen. Und da dachten wir, sie waren ein bisschen tiefer.
Im Hintergrund sieht man auch ein Bild mal.
Genau.
Wir haben das Ganze auch noch als aus eurer Dokumentation, auch als Film. Guck mal, das sieht, wie ihr da runtergegangen seid. Ganz toll.
Genau.
Erzähl weiter, entschuldige.
Genau, also das war dann wirklich, sie waren ein bisschen tiefer, als wir das vielleicht gewünscht hatten. Aber wir dachten, jetzt oder nie, weil... Und ja, so sind die Aufnahmen dann entstanden. Und es war auch nur ganz kurz. Ich glaube, die haben so 10, 15 Minuten geschlafen und dann sind sie schon wieder weg.
Genau, weil Pottwale, das ist auch noch so ein interessanter Fakt über die Art, ist, die gehören zu den Tieren, die am wenigsten Schlaf brauchen, also Säugetieren. Also die schlafen extrem wenig über den Tag. Okay. Und das macht halt nicht einfacher.
Das sind wirklich nur immer so 10, 15 Minuten Intervalle. Und dann meistens auch nicht alle Tiere. Dann sind vielleicht irgendwie 2, 3 im Schlafen, die anderen gehen wieder weiter. Ja. Und ja, also das war wirklich...
Die müssen ja irgendwann auch wieder an die Oberfläche, um Luft zu holen,
genau,
logischerweise.
Genau, genau. Und was für uns halt wirklich so speziell war, wie Martina sagt, die sind halt vor uns eingeschlafen. Mhm. Und das ist so das ultimative Zeichen halt, dass die Tiere absolut entspannt waren.
Weil die wussten, dass wir da sind.
Genau, und das ist so etwas, weil man ja immer als Tierfirma so eine Gratwanderung macht, gerade unter Wasser, kann man nicht mit langen Linsen arbeiten und hier 100 Meter wegsitzen. Das heißt, die Tiere wissen, dass du da bist. Und wenn die Tiere aber so entspannt um dich herum sind, dass sie vor dir einschlafen, dann ist das so das ultimative Privileg, das ultimative Lob, dass man halt weiß, man hat alles richtig gemacht, man ist keine Störung. Die Tiere vertrauen in einem in dem Moment, dass sie sich so verletzlich zeigen. Und das ist das, was Schönes.
Jetzt frage ich mich bloß, ich habe eben in den Aufnahmen gesehen, Kopf runter. Auf dem Foto hinter euch, da sehe ich Kopf nach oben. So. Wie schläft denn jetzt nun eigentlich im Pottwal? Ich meine, gibt es da Unterschiede zwischen Rücken- und Bauchschläfer? Oder?
Kann sein, wir wissen es nicht. Also ich war auch immer bei Kopf nach oben schlafen, aber dann haben wir sie tatsächlich gesehen mit Kopf nach unten und vielleicht ist es Präferenz. Also
ja, es ist ja,
was wie bei uns.
Auch sowas unterschiedlich zu schlafen, ist ja
normal. Hat uns aber auch überrascht.
Sind Pottwale in dem Moment auch gefährdet von Feinden?
Spezifisch, wenn sie schlafen oder... Mhm. Ja, im Endeffekt schlafen sie und bei Pottwalen ist es auch so im Vergleich zu anderen Walen wie Delfinen zum Beispiel, da weiß man so, die schlafen mit nur einer Hirnhälfte, die andere ist aktiv, das heißt, sie bekommen trotzdem noch mit, was um sie abgeht.
Weil die atmen bewusst, also es ist nicht wie bei uns, wo wir quasi immer atmen, unbewusst,
so
egal ob sondern die atmen bewusst. Das heißt, eine Hirnhälfte muss immer aktiv sein und die Atmung übernehmen. Bei Delfinen zumindest.
Genau, und bei Pottwalen ist das nicht der Fall. Also Pottwale schalten ihr Hirn, wie wir, in dem Sinne komplett aus, wenn sie schlafen. Von dem her, in der Theorie, klar, wenn jetzt da irgendwie gerade Orcas vorbeikommen und der schläft gerade, ist natürlich vermutlich leichter angreifbar, als wenn er halt wach ist.
Ja, das muss ich sagen.
Genau, also, ja, auf jeden Fall.
Der Orca, ist das tatsächlich so der einzige Feind für den Pottwal? Ja. Also für den jüngeren Pottwal, um es mal so zu sagen. Oder werden auch größere angegriffen?
Ich kann mir vorstellen, also die greifen auch größere an. Und nebst uns Menschen ist der Orca genau der einzige Feind. Und was die Wale machen, die haben auch eine Strategie, um sich gegen Orcas zu verteidigen. Also das Erste, was sie machen die Blümchenformation. Das heißt, sie nehmen schwächere Tiere in die Mitte und machen dann quasi den Kopf nach außen wie ein Blümchen.
Interessanterweise haben wir jetzt gerade Bilder von Orcas. Die haben jetzt aber keinen Wahlbezug in dem Sinne, sondern weil das sind Bilder von der Straße von Gibraltar. Mhm. Das ist ja momentan in der Presse ganz häufig, dass da Segelschiffe angegriffen werden von Orca-Gruppen.
Ja.
Du bist ein großer Fan, Martina, von Orcas. Dein großer Traum ist auch mal mit Orcas zu tauchen.
Ja, das.
Warum machen die das?
da gab es jetzt, als das angefangen hat, gab es verschiedene Theorien. Viele dachten dann auch, das ist ein aggressives Verhalten, die wollen sich rächen. Gegenste Theorien mittlerweile, so mein neuester Stand, also der aktuellste Stand ist, was auch ich weiß, die Wissenschaftler gehen davon aus, denen ist langweilig. Die spielen. Die finden das einfach toll, die finden das spannend und spielen dann mit dem Ruder rum. Und mit so einem großen Tier, dann brechen die Boote dann halt auseinander.
Vielleicht sehen sie durch ihr Spiel einen gewissen Effekt. Das ist natürlich für uns nicht schön, aber vielleicht schult das, dass dieser Effekt irgendwie
interessant ist.
Ne?
Genau, aber es ist auf jeden Fall mittlerweile, glaube ich, so ziemlich klar, dass es kein aggressives Verhalten ist.
Fast hätten wir uns heute für Melvilles Moby Dick nochmal entschieden, aber davon gibt es momentan leider keine Neuauflage. Philipp Kafsack hat deswegen einen anderen Meerbezug gefunden.
Wann haben Sie das Schiff zum ersten Mal gesehen? Erkundigte sich Frieda. Simone überlegte, das müsste 1960 gewesen sein, am Rostocker Hafen. Und du, Henry? Ich habe sie erst 1962 gesehen, mit 11. Erwartungsvoll wandten sie sich Frieda zu. Und sie? Die alte Dame kniff ihre Augen zusammen und schien nachzurechnen. Ich war 12, im Jahr 1946. Ich bin bei der Schiffstaufe dabei gewesen.
Das liest. Heute direkt hier von der Elbe aus der Hamburger Hafen City mit Maike Fuchs. Moin.
Moin.
Und der Neuerscheinung Fernwehland von Kathi Naumann. Drei Personen unterhalten sich offenbar über ein Schiff. Um wen handelt es sich da? Was ist das für ein Schiff?
Das Schiff existiert wirklich. Das ist das zurzeit älteste seetaugliche Passagierschiff der Welt. Henry und Simone sind ein Pärchen, die haben sich vor 46 Jahren auf diesem Schiff kennengelernt, sind beide in der DDR geboren und haben auf dem Schiff gearbeitet.
Ein Kreuzfahrtschiff der DDR klingt ja so ein bisschen widersprüchlich, weil man ja eigentlich gar nicht so in die große, weite Welt reisen durfte. Wie hat das funktioniert?
Das hat schon funktioniert. Man durfte ja in befreundete sozialistische Bruderstaaten, wie es so schön heißt, reisen. Man ist dann halt eben in Rostock eingestiegen und in Kuba wieder ausgestiegen. Das Schiff hat eine sehr, sehr wechselvolle Vergangenheit in diesen fast 80 Jahren. Alle drei Protagonisten, es kommt ja noch die Frieda hinzu, die da bei der Schiffstaufe dabei war. Es ist die Liebesgeschichte zwischen den beiden, aber auch Frieda hat eine spannende Geschichte zu erzählen.
Und die Handlung ist ähnlich seicht wie die Elbe hier momentan?
Nein, 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 das nicht. Es ist nähere deutsche Geschichte. Für jeden historischen Interessierten ist das Buch was. Ich fand das sauspannend zu lesen und nimmt auch gerade zum Ende hin noch mal ordentlich Fahrt auf. Also bleibt spannend.
Ich bin in der Hamburger Hafen City zu Besuch im Hafenfuchs. Eine maritime Buchhandlung mit einer rund 50-jährigen Geschichte, die Maike Fuchs von ihren Eltern übernommen hat. Dementsprechend maritim ist auch ihr Geheimtipp: Matanza von Germana Fabiano. Matanza ist vermutlich ein italienisches Wort oder Name und der Name dieser jungen Frau, die wir hier sehen?
Nein, Matanza ist der traditionelle Thunfischfang, der früher auf Sizilien, wo auch das Buch spielt, betrieben wurde.
Also ein Roman über den Thunfischfang?
Jein, natürlich kommt der Thunfischfang drin vor, aber es geht eigentlich um die Dame auf dem Bild, um Nora nämlich, einer jungen Frau, die auf Katria, einer kleinen sizilianischen Insel, geboren wird. Sie spielt in dem Sinne eine besondere Rolle, weil ihr Großvater der Reis ist. Der Reis ist das Oberhaupt dieser Gemeinde. Und er hat jetzt langsam ein Problem vom Alter her, muss ein Nachfolger bestimmen. Und dann beschließt er halt eben, Nora, seine jüngste Enkeltochter, zum Reis auszubilden. Was natürlich für die Gemeinschaft erstmal ein Unding ist. Das ist kein Mann. Wir spielen ja auch in den 60er Jahren. Er setzt sich aber durch und baut sie dann langsam auf. Als der Reis dann abdanken muss gesundheitlich, ist sie für ihre Aufgabe auch gewappnet. Aber das ändert sich natürlich mit dem Laufe der Zeit. Die Meere werden leer gefischt, die Fangquoten gehen immer weiter zurück.
Also durchaus dann auch eine vielschichtige Thematik von der Familiengeschichte bis hin zu globaleren Themen.
Genau, aber auf seine sehr leichte Art beschrieben. Also es macht wirklich Spaß, da durch die Sonne Siziliens mitzustreifen. Sehr, sehr schön, also macht Freude zu lesen.
Bleibt nur noch die Frage, was lese ich zuerst? Auf Reisen gehen mit einem historischen Kreuzfahrtschiff oder doch lieber dem Thunfischfang folgen? Eigentlich egal, Hauptsache lesen.
Alles mit Meeresbezug. So, sag mal, beim Thema Pottwal, da fällt mir noch ein Amber, also Ambra. Das ist ja dieser Stoff, der für Kosmetik gebraucht wird, zumindest früher gebraucht wird. Das ist ja, man muss es so sagen, Walkotze, sagt man immer, ne?
Ist noch nicht raus. Ja. Man weiß, es entsteht im Verdauungstrakt der Pottwale durch die Schnäbel der Tintenfische. Die werden quasi ummantelt und dann, dass der Darm nicht verletzt wird. Und man ist noch nicht sicher, ob das oben rauskommt oder hinten.
Oder unten. Genau. So. Und wenn das an den Strand gespült wird, da liegen da so Klumpen, die furchtbar stinken. Aber bei der Parfumherstellung benutzt werden, früher benutzt worden und wahnsinnig wertvoll sind.
Kann man sich gar nicht vorstellen irgendwie. Ja.
Also das ist, kann ich nur sagen, also wenn Sie mal an irgendeinem Strand sind und da was Übelriechendes sehen, dann möglicherweise liegen da viele, viele, viele tausend Euro. Ich möchte noch was zeigen von euch, und zwar die Dokumentation Wilde Trauminseln. Und zwar haben wir da einen Fisch, zu dem ihr vielleicht noch mal etwas sagen möchtet. Um den geht es auch, das ist der sogenannte Farmerfisch. Was macht der da gerade?
Ja, der ist super.
Der ist super. Der Farmerfisch verdient seinen Namen dadurch, dass man sieht hier, er einen kleinen Algengarten sich anlegt, weil die weiblichen Fische finden das natürlich toll. Und den hegt und pflegt er, und er guckt auch, dass er die Algen jätet, die er nicht so mag, und sich die vor allem hält, die er gerne frisst.
Also er trifft eine Auswahl.
Genau. Ja. Und der pflegt da seinen Garten und hofft dann, dass ein Weibchen vorbeikommt und das dann toll findet.
Also wirklich interessant, hoch 10, was ihr alles unter Wasser gefilmt habt, von so einem kleinen Fisch bis zu den Pottwalen. Das ist ja, also die Dokumentation, kann ich nochmal sagen, Abtauchen mit Giganten, mit den Pottwalen, sofort jetzt abrufbar in der ARD Mediathek. Und Wilde Trauminseln, das ist ab dem 17. März
genau,
im Ersten.
Genau, da kommt der Film über Mauritius Reunion, also da sind dann die Pottwale drin. Mhm. Genau, und die anderen wissen wir noch nicht genau, wann sie kommen.
Also nicht nur, also da sind dann die Pottwale drin,
genau.
Und ein bisschen anderes.
Also es gibt noch so ganz viele andere schöne
Tiere. Ein wilder
Tiere
Mix, ne, weil es auch wild ist. Ne? Genau. Und was kann nach Pottwalen noch kommen?
Also für uns ist es effektiv so, es klingt vielleicht voll blöd, aber jetzt diesen Fisch, den wir gerade gesehen haben, ist genauso, fast genauso cool wie die Pottwale, weil es so was Kleines, Unerwartetes ist. Von dem wir sind offen für alles.
Schön. Die Herzen von Naturfilmern. Danke, dass ihr da wart.
Danke, dass wir hier sind.
Morgen kommt die Diplomatin, oder besser gesagt Schauspielerin Natalia Wörner, morgen Abend ab 18.45 Uhr hier bei uns auf dem roten Sofa. Jetzt gibt es die Neuigkeiten aus ihrem Bundesland. Bis morgen. Tschüss.